Dieser Podcast hier ist der dritte Teil der Predigtserie «Jesus, sein letzter Weg». Und heute geht es um den Palmsonntag, Jesus, sein Einzug in Jerusalem. In dieser Podcast-Serie wollen wir mit Jesus mitgehen. Wir wollen mit ihm mitgehen auf die letzten paar Wochen von seinem Weg hier auf dieser Erde, wo er gegangen ist, von seinem Leben. Ja, wir haben eine Predigt, die erste über den Lazarus, das grösste Wunder, das Jesus gemacht hat. Der Lazarus, den er nach 4 Tagen von den Toten auferweckt hat. Das war der Grund, wieso die führenden Juden den Beschluss gefasst haben, dass sie Jesus gefangen nehmen und umbringen. Und dieser Beschluss ist der besondere sogar die zweite Predigt gegangen. Dass Jesus soll sterben für alle, dass Jesus soll sterben, dass nicht das Volk der Juden zugrunde geht. Ich weiss nicht, wie es dir mit den Weisungen, die der Bundesrat vor jetzt knapp 2 Wochen erlassen hat, wie es dir damit geht. Wie du damit umgehst, ob es dir leicht fällt oder nicht. Bei mir ist es so, ich habe mich eigentlich recht gut daran gewandt, muss ich sagen. Ich habe mich daran gewandt, dass ich nicht mehr dann einkaufen kann, wenn ich will. Also Lebensmittel so schon, aber dass es komplizierter wird, dass ich nicht mehr so viel gehen sollte vielleicht. Ja, dass ich vielleicht auch nicht mehr so mit den öffentlichen Verkehrsmitteln umreisen. Auf der anderen Seite kann ich ja nie mehr her. Das spielt so nicht so mehr eine Rolle. An das habe ich mich relativ gut gewandt. Und irgendwie genieße ich sogar auch ein bisschen, dass ich im Moment nicht so viel machen kann. Oder das und nicht so das Gefühl habe, dass ich viel muss machen. Das ist aus meiner Sicht für mich gerade ein Gewinn in dieser Zeit. Aber es gibt etwas, wo mir sehr nachgeht, wo ich irgendwie auch vermisse. Und das ist, dass ich den Leuten, die ich gerne habe, dass ich denen nicht mehr so nachkommen kann. Ja, dass ich sie eben zum Teil gar nicht mehr sehen kann. Dass ich viele davon gar nicht mehr sehe. Dass es sich sehr beschränkt hat, noch auf meinen Kollegen, die ich mit ihm zusammenwohne, vielleicht meine Familie oder sonst Leute, die ich auf der Straße sehe, von Weitem. Aber eigentlich ist auch das sehr wenig. Aber eben, ich darf, wenn ich sie sehe, dann darf ich sie eigentlich auch gar nicht mehr umarmen, die Hand geben, das Mündchen zur Begrüßung geben oder was auch immer man für ein Ritual hat. Egal wie ich jemanden begrüsse, es zeigt ja nicht unbedingt, was für eine Beziehung ich zu dieser Person habe, aber bei uns, in der Schweiz zumindest, ist es so, dass man einander die Hand gibt oder sich irgendwie auch mal körperlich auch ein bisschen näher kommt beim Hallo sagen. Und das ist etwas, was ich persönlich im Moment auch gut ein bisschen vermisse und mir auch fehlt. Und da freue ich mich, wenn das mal wieder so ist, dass wir einander wieder die Hand geben können, dass wir uns 3 Münzen geben oder 1, dass wir umarmen können, ja, sogar einen Bürstchenbaum machen können oder weiss nicht, was alles können machen können. Einfach, wenn wir uns wieder sehen können, vielleicht auch näher sein. Auf das freue ich mich, weil das Begrüßungsritual, das ist irgendwie wichtig, da steckt so viel drin. Das ist nicht das Gleiche, wie wenn ich telefoniere oder mit jemandem schreibe. Das ist eigentlich nicht das Gleiche. Es kommt nicht das Gleiche rüber, wie wenn ich jemanden sehe. Gewisse Leute sehe ich ja sogar noch. Einfach über das Handy oder den Laptop. Aber es ist halt wirklich nicht das Gleiche. Es ist eigentlich nicht das Gleiche, wie wenn ich die Hand geben kann. Oder schon noch mit der Person im gleichen Raum ist. Und ich irgendwie kann Hallo sagen, auch wenn wir uns nicht einmal ankommen. Aber etwas fehlt. In der Begrüßung steckt so viel mehr drin, als einfach nur, sage ich mal, der körperliche Kontakt. Und auch von Land zu Land ist das anders, wie man sich begrüßt. 2 bis 3 Mal pro Jahr gehe ich auf Indien. Dort besuche ich Leute, die ein Kinderheim haben, die sich dort um die Kinder kümmern. Und es sind so über 120 Kinder dort. Und die kennen wir mittlerweile recht gut, weil ich ein paar Mal schon dort war. In diesem Heim haben sie jetzt ein Ritual, wo jemand kommt, der sich besuchen kann, dass sie die Person willkommen haben. Es läuft dann so, dass die Kinder alle am Boden hocken dort, wie das ganz normal ist in Indien. Und man kommt dann führen und auf einmal für die Kinder einfach applaudieren, wirklich so laut sie können, klatschen. Mögen, also geissen, irgendwie einfach ihre Freude zum Ausdruck bringen. Und das ist aber ein sehr berührender Moment für mich. Es ist mir sogar aber fast peinlich dort vorne, wenn ich dort bin, die Kinder so Freude haben. Aber etwas, was mir schon letztes Mal ist aufgefallen ist, als ich wieder der war, bin ich seitwärts hergelaufen und die Kinder haben mich gesehen. Die Kinder haben mich gesehen und dann haben sie einfach geschüttelt. Ich sagte, Cedric Baya. Cedric Baya, Cedric Baya ist da, also Cedric Baya ist Brüchst, Cedric Brüchst ist da. Und das hat mich gefreut und man sieht, die haben wirklich Freude, dass ich da bin. Ja, das Begrüßungsritual hat die Freude ausgedrückt. Die Freude, die sie hatten an mir, aber auch die Freude, die ich hatte an ihnen. Es hat mich berührt, wenn sie mich so willkommen geheissen haben. Ohne das abwertend zu meinen. Aber zum Teil hatte ich sogar das Gefühl, sie haben sich mehr gefreut, mehr zu sehen, als ich sehe. Ja, es ist nicht zwingend so, dass sich die Leute, die sich freuen über jemanden, wenn er kommt, dass die sind, die wenig Freude haben. Sondern meistens sind doch die Leute, die mehr Freude haben als die Person, die kommt. Ja, auch Vorfreude gehört doch dort auch dazu. Dass man auf jemanden wartet, der kommt, und dann ist die Person hier, und dann ist es echt eine Riesenfreude, ein Riesenfest. Und man möchte einfach das zum Ausdruck bringen. Und das macht man halt auch bei uns, indem man ruft, klatscht oder was auch immer. Um das geht es auch Palmsonntag. Nämlich, dass Jesus willkommen geheissen wird in Jerusalem. Die Leute freuen sich, dass er kommt. Wir wollen jetzt zusammen den Text lesen. Wir lesen ihn aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Verse 28 bis 40. Die Geschichte von Palmsonntag, die steht hier in den anderen drei Evangelien. Die könnt ihr sehr gerne nachlesen, aber in der heutigen Predigt ist der Text, den ich mich darauf beziehe oder den ich jetzt eben auch vorlese, Lukas 19 aus der Hoffnung für alle. Und du darfst sehr gerne mitlesen bei dir daheim, aber eben auch die anderen Stellen kannst du gerne nachlesen. Es gibt zum Teil gewisse Sachen, die man dort beschrieben sind, ein bisschen genauer, gewisse, die vielleicht an einem anderen Ort fehlen. In den Gedanken, die ich mir dann gemacht habe, zum Text werden aber dann die anderen auch einfließen, also von Matthäus, Markus und von Johannes. Wir werden zusammen lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Verse 28 bis 40. Nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, ging er weiter nach Jerusalem. In der Nähe von Bethphage und Bethanien, zwei Ortschaften am Ölberg, schickte er zwei seiner Jünger voraus mit dem Auftrag: Geht in das Dorf da vorne, gleich am Ortseingang werdet ihr einen jungen Esel finden, der dort angebunden ist. Auf ihm ist noch nie jemand geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Sollt euch jemand fragen, warum ihr das tut, dann sagt einfach, der Herr braucht ihn. Die Jünger gingen dorthin und fanden alles so, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. Als sie den Esel losbanden, fragten die Besitzer, warum tut ihr das? Sie antworteten, der Herr braucht ihn. Dann brachten sie den jungen Esel zu Jesus. Sie legten dem Tier ihre Mäntel auf den Rücken und ließen Jesus aufsteigen. So zog er weiter, und die Menschen breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus. Als Jesus sich schon der Stelle näherte, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinunterführt, brach die ganze Menge der Jünger in Jubel aus. Sie dankten Gott für die vielen Wunder, die sie miterlebt hatten. Laut sangen sie, gepriesen sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden mit uns geschlossen. Lob und Ehre sei Gott hoch im Himmel. Empört riefen da einige Pharisäer aus der Menge, Lehrer, verbiete das deinen Jüngern. Er antwortete ihnen, glaubt mir, wenn sie schweigen, dann werden die Steine am Weg schreien. Ich gehe davon aus, dass die Geschichte für dich nicht wirklich neu war. Dass du dir schon extrem viel gehört hast, ja, dass sie immer eben vor Ostern, am Sonntag vor Ostern, am Palmsonntag, vorkommt, dass über das predigt wird und ja, vielleicht hängt sie dir schon langsam ein bisschen zum Hals raus. Vielleicht ist sie dir ein bisschen verleidet und du denkst, ja, es ist schon spannend, wie Jesus das hier sagt mit dem jungen Esel, den man holen soll und die Leute, die so reagieren und es irgendwie einfach auch zulassen, dass sie den Esel mitnehmen. Aber irgendwie habe ich das gehört und was soll das gross? Gleich ist aus meiner Sicht die Geschichte oder das Ereignis, besser gesagt, eine Besonderheit. Ja, etwas ist hier ganz anders als noch vorher. Als die vorherigen Geschichten. Ja, wo Jesus hat Wunder da, wo er Sachen gemacht hat, Leute geheilt hat, da hat er meistens anders reagiert. In den meisten Fällen hat er gesagt, dass man nicht darüber reden soll, was passiert ist. Ja, dass er nicht unbedingt hat, weil in aller Öffentlichkeit schon als Messias auftreten. Wenn Leute es gesagt haben oder Andeutungen gemacht haben, auch mal seine Jünger, dann hat er gesagt, sie sollen es für sich behalten, aber nicht weiter erzählen. Hier scheint sogar so, dass Jesus das mal wirklich will, im Mittelpunkt sein. Dass er will, dass die Leute wissen, wer er ist. Ja, es ist so, dass das ganze Alte Testament oder viele Stellen davon redet, dass Jesus kommt. Dass der Retter kommt, der Gesalbt, eben Messias, was das Wort hier heisst, dass der kommt. Und es gibt verschiedene Prophezeiungen über den, was er muss können oder von wo er kommt oder was er macht. Und eine von denen zeigt sich gerade hier am Palmsonntag, dass Jesus auf einen Jungen vor einer Eselin reitet, ist nämlich eine Prophezeiung aus Zachariah 9, Vers 9. Der steht: Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Jesus erfüllt die Prophetie. Und so erstaunt es eigentlich nicht, dass er in Vers 31 seinen Jüngern sagt, wenn sie gefragt werden, für was sie das Fohlen brauchen, dass er ihnen sagt, gebt als Antwort, der Herr braucht ihn. Und das ist dann wirklich auch das, was seine Jünger, den Besitzer oder denen, die sie dort fragen, antworten. Der Herr braucht ihn. Ja, wir können davon ausgehen, dass der Besitzer vielleicht Jesus auch kennt hat, weil dort in der Nähe auch schon war. Aber es kann wirklich auch sein, dass durch das auch ganz klar wird, wer Jesus ist. Er ist der Herr, er ist unser Meister. Es mag vielleicht ein bisschen komisch sein, dass Jesus am Palmsonntag auf Jerusalem kommt, von allen gefeiert wird und dann am Karfreitag stirbt er, wird verurteilt und das Volk fordert sogar seinen Tod. Aber wenn wir vom Johannesevangelium herkommen und dort eben wissen, dass der Lazarus in Nähe von Jerusalem gelebt hat und Jesus ihn dort von den Toten auferweckt hat. Und wir lesen dort im Johannesevangelium vom Lazarus, dass aufgrund von diesem Ereignis viele Juden zum Glauben kamen. Aber es war eben auch gerade das Ereignis, wo die Pharisäer und die führenden Juden dazu gebracht hat, dass sie Jesus umbringen wollten. Und so können wir davon ausgehen, dass dort, wo Jesus der Weg ist runtergegangen, dass dort eben Leute drin waren, die das gehört haben vom Lazarus, die die Geschichten mitbekommen haben, die Wunder, und sie haben sich gefragt, ob auch Jesus auch kommt zum Fest und haben sich dann gefreut, wo er dort war. Also ist das ein Ausdruck auch von dieser Erwartung. Viele Juden haben die Prophezeiungen gekannt. Ja, sie haben gewartet auf den Messias, auf den Erlöser, der kommt. Und ja, sie haben sich da auch viel anders vorgestellt, als Jesus war. Aber die Jünger sind nicht nur die 12 gemeint, sondern alle, die Jesus nachgefolgt sind, die dort waren, wo er ja, Jesus auch angebetet haben, wo Gott angebetet haben, die haben in ihrem Lobgesang auch ausgedrückt, wer Jesus ist. So lesen wir im Vers 38, gepriesen sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden mit uns geschlossen. Lob und Ehre sei Gott hoch im Himmel. Jesus ist damals nach Jerusalem gegangen. Aber man könnte bildlich geredet auch so sagen, dass Jesus auch heute noch zu uns kommt. Dass er zu dir kommt, zu mir kommt, an unser Herz anklopft und sagt, hey, tu mir auf. Lass mich einziehen in deinem Herz. Gib mir Platz in deinem Herz. Und hier stellt sich die Frage an dich, an mich. an uns alle. Wenn wir Jesus willkommen heissen, wenn wir ihn aufnehmen, ihm den Platz geben, wo er will, nehmen wir ihn freudig auf und sagen willkommen, gepriesen sei der König. Ja, grossig du, herzlich willkommen, komm noch, nimm Wohnung in mir drin. Oder reagieren wir vielleicht viel mehr wie die Pharisäer, wenn Jesus kommt, wenn wir ihn nicht aufnehmen. Ja, die vielleicht sogar anderen noch, die Freude haben an Jesus, Sachen erleben mit Jesus, vielleicht noch sagen, im Fall so, sollst du im Fall nicht. Nein, so laut kann es jetzt wirklich nicht sein. Nein, das ist im Fall falsch so. Wie begegnen wir Jesus oder eben anderen Leuten, die Jesus nachfolgen? Sind wir offen, dass Jesus reinkommen in unser Herz? Aber sind wir auch offen, dass er ins Herz von anderen kommen darf und dass er dort Raum einnehmen und sie ihn von Lob und preisen und das vielleicht anders als mehr Liebe ist? Das ist der erste Punkt. Jesus ist der Messias, ist der Retter der Welt. Der zweite Punkt ist, dass ihm alle Ehre und Hingabe gehört. Und das aus einem ganz einfachen Grund. Weil er der verheißene Retter ist. Das ist der einzige Grund und ganz einfache. Und gleichzeitig ein extrem herausfordernder Grund. Wir sehen es am Verhalten von seinen engsten Jüngern ganz als erstes. Wo die zwei Jünger mit dem Fohlen zurückkommen, die sie ihre Kleider ausziehen, also ihr Obergewand, die das auf den Esel legen und lassen Jesus aufsteigen. Ja, Kleidung war dann sehr teuer. Man hatte nicht mehrere Gewänder, sondern in der Regel hatte man eins, bis es kaputt war und hat dann ein neues gekauft. Und das Untergewand, das billiger war, das hat man mehr ersetzt. Oder es hat man einfach durch das dann auch weniger abgenutzt. Ja, so war ein Kleid sehr teuer. Ja, und die Leute waren nicht in dem Sinne eben nackt, sondern haben einfach ihren Besitz sozusagen, das, was Wert hatte, haben sie Jesus hergegeben. Ja, sie haben es nicht nur auf den Sattel gelegt, sondern dann haben eben die Leute, die dort waren im Ölberg, angefangen, ihre Kleider an den Boden zu legen, als Teppich oder Esel können drüber laufen. Ja, sie haben Palmzweige genommen, sie haben Büsche genommen und einfach Jesus so willkommen geheissen. Sie haben ihn gross gemacht. Sie haben durch ihr Verhalten ausdrückt, dass er gross ist und sie klein. Ja, dass ihm alles gehört, ihr Besitz, ihre Ehre und ihre Hingabe. An dieser Stelle scheint eigentlich der Einwand der Pharisäer glaubwürdig und verständlich. Ja, die Szenerie, die sich der bietet, ist ja wahnsinnig. Leute, die ihre Kleider ausziehen und an den Boden legen, was soll man davon halten? Und ja, sie sagen dann zu Jesus, hey, stopp das, sie soll aufhören damit. Aber viel mehr erstaunt eigentlich die Reaktion von Jesus. Er sagt, hey, wenn sie aufhören, wenn sie nicht mehr mir alle ergeben und mir loben, dann mach es Gesteine. Ja, wenn die Menschen nicht mehr Gott loben, dann mach es Gesteine. Weil ihm Gott gebührt alle Ehre, alle Lob, alles gehört Gott. Hier stellt sich aber sehr eine entscheidende Frage, was sehr schwierig ist, vielleicht auch für dich, wenn Gott alles gemacht hat. Aber dann soll alles, was er gemacht hat, ihm dergeben. Ist er nicht ein Egoist? Wer hat schon Lust, jemandem die Ehre geben, der nur an sich denkt? Kann es wirklich sein, dass Gott all das nur gemacht hat, dass er alle Ehre bekommt? Das ist eine berechtigte Frage. Aber gerade so berechtigt ist schon die Gegenfrage. Wem sonst soll Gott alle Ehre geben, wenn nicht sich selber? Wem sonst? Wenn er wirklich der ist, wo er vorgibt sein in seinem Wort? Der grosse Gott, der alles geschaffen hat, der alles in seinen Händen hat, der uns liebt, der sich nicht geschadet ist, Jesus auf die Welt zu schicken, der stirbt am Kreuz für deine, für meine Sünden. Aber das, damit er uns wieder mit sich selber versöhnt. Ja, wenn all das stimmt, wo ganz am Anfang vom 1. Mose 1 bis zum Ende der Offenbarung steht, wenn das alles stimmt, wem anders, wenn nicht sich selber, soll Gott den Teer geben? Es bleibt ihm sozusagen nichts anderes übrig. So sind auch wir herausgefordert, wenn wir anerkennen, dass Jesus der Messias, der Retter ist, dass ihm alle Ehre, alle Hingabe und alle Besitz von mir auch gehört. So stehen wir immer wieder in einer Spannung. Ja, wo ich mich auch nicht daraus rausnehmen will. In der Spannung. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber es kann sein im Sinne von: Hey, schließe eine Versicherung ab. Du musst schauen, dass wenn irgendetwas eintrifft, das für dich gesorgt ist. Im Gegensatz steht Jesus, der sagt: Alle eure Sorgen werfen auf mich. Medien oder andere Sachen, die dir vorgeben, hey, wie du dem Schönheitsideal entsprichst oder der Vorstellung, die die Gesellschaft hat. Alles Vorstellungen, die sich meistens auf das Äußere beziehen oder auf Sachen, die man macht. Im Gegensatz dazu, Gott, der sagt, ja, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Ich aber schaue das Herz an. Vielleicht denkst du, es gibt verschiedene Arten, wie man in den Himmel kommen kann. Durch gute Taten, ja, durch Sachen, die ich mache, oder auch in anderen Religionen, dass man dazukommen kann, dass man irgendwie einfach in den Himmel kommt, an den Ort kommt. In diesem Gegensatz steht dann Jesus sein Wort: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als der mich. Ja, so sind wir herausgefordert, immer wieder neu im Alltag, dass wir Jesus nachfolgen, dass eben ihm alle unsere Ehre und all unser Lobpreis gehört. Ich weiss nicht, wo für dich der Knackpunkt ist, aber wir sind herausgefordert, in allen Gott der zu geben, ihm Lob zu geben und eben unseren Besitz ihm herzugeben, so wie die Jünger das hier vorgemacht haben. Wenn wir erkannt haben, dass Jesus der Messias ist, oder vielleicht noch am Erkennen sein, am Entdecken sein, was das bedeuten könnte. Und ja, wir auch zumindest im Kopf wüssten, dass ihm alle Ehre und alle Hingabe gebührt und gehört. Oder es neu erfassen sein, dass das wirklich so ist. Dann stellt sich die dritte Frage, oder der dritte Punkt besser gesagt. Nämlich, bist du bereit, auch einzustimmen in den Lobpreis Gottes? Ja, der Lobgesang, der hier gebracht wird, im Vers 38. Gepriesen sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden mit uns geschlossen. Lob und Ehre sei Gott hoch im Himmel. Ja, der Lobgesang kommt auch schon ganz am Anfang vom Lukas-Evangelium, nämlich im Lukas 2, Vers 14, wo die Hirten auf dem Feld sind und die Engel kommen und ihnen ankündigen, dass Jesus geboren ist. Ja, die genau gleichen Worte kommen hier vor. Und so loben sie Gott mit den gleichen Worten, wie die Engel ganz am Anfang auch Gott gelobt haben. Wenn Jesus kommt, der Gegenwart Gottes kommt, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als einzustimmen in Lobpreis, auszubrechen in Lobpreis. Ja, man ist beim Vorbereiten einfach so Geschichte in den Sinn gekommen vom König David. Der König David, der die Bundeslade hat nach Jerusalem geholt. Bundeslade als Zeichen, dort, wo Gott wohnt. Ja, die Stiftshütte, ein Zelt, das ist den gestangen, hat er auch gebracht nach Jerusalem. Und was ist angekommen in Jerusalem, hat der David getanzt. Er hat, ja, fast wie in Ekstase ist er gewesen. Er hat sich auch so benommen, dass sich seine Frau geschämt hat für ihn. Ich weiss nicht, ob man da Parallelen sehen kann, aber etwas zieht mir ähnlich zwischen dem Verhalten von den Jüngern und dem Verhalten von David. Wenn Gottes Gegenwart kommt, wenn Gott nachkommt, dann bricht Jubel aus und Freude aus. Und dann ist egal, was die Leute rings um mich umdenken. Ja, hier stellt sich auch die Frage, um was geht es denn im Lobgesang, im Lob? Um was geht es? Im Lob geht es nicht um mich. Wenn ich jemanden lobe, geht es nicht um mich. Ja, in dem Moment, wir haben es am Anfang des Begrüßungsrituals gehabt, wenn ich jemandem Hallo sage, mich freue und vielleicht auf die Person freudig willkommen heissen, dann geht es in dem Moment nicht um mich. Ich habe Freude an dieser Person, aber im Moment von dieser Begrüßung, von dem Einziehen, von dem Willkommen heissen von dieser Person, ist die Person im Mittelpunkt. Und so ist es so, wenn wir Gott loben, dann geht es nicht um uns. Ja, deine Befinden, wie es dir geht, wie du dich jetzt fühlst oder weiss nicht was, ist nicht so wichtig. Es geht viel mehr um Gott. Und hier ist ein Punkt, wo zumindest ich sehr Mühe habe. Ich weiss nicht, wie es dir damit geht, aber mir geht es etwas so, dass ich Mühe habe, Gott wirklich alle Ehre zu geben. Auch gerade im Gottesdienst. Ja, wenn ich Gott anbete, dann gibt es Lieder, die mir näher sind. Oder wenn wir gemeinsam beten, dann kann es sein, dass gewisse Gebete mir näher sind und ich ändere in ein laut und beherztes Amen kann einstimmen als bei anderen. Hier stellt sich aber die Frage, wieso ich diese Mühe habe. Wieso ich nicht jedes Gebet oder jedes Lied oder was auch immer irgendwie zu Gottes Ehre passiert, gleich gut finde. Und ich glaube, dass sehr viel damit zusammenhängt, dass ich in diesem Moment nicht an Gott denke, sondern an mich. Ja, ich finde es schade, wenn Gemeinden Lieder singen zu Gottes Ehre und nicht alle mitsingen. Ich finde es schade, wenn wir zusammen beten und nicht alle dabei sind. Ja, es ist doch schade, wenn wir die Gelegenheiten verpassen, wo wir zusammen als Geschwister vor Gott kommen und ihn anbeten. Und ja, wir sollen auch Lieder singen oder dürfen singen, die nach dem Herz sind, wo es vielleicht leichter geht, Gott alle Ehre zu geben. Aber ich glaube, es ist noch lange kein Grund, einfach nicht mitzusingen oder nicht Gott alle Ehre zu geben. Gott gebührt alle Ehre. Das geht so weit, dass Jesus in diesem Moment hier sogar sagt, hey, wenn sie verstummen, dann fängt Steine an zu singen. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, wo nicht Steine müssen zu singen, für Gott alle Ehre zu geben, sondern wo wir selber laut und beherzt Gott anbeten. Ja, vielleicht ist schon mal ein falscher Ton drin. Aber es geht nicht unbedingt nur darum, wie gut, dass wir singen, wenn wir singen, sondern dass wir singen. Ja, dass wir Gott anbeten und ihm alle Ehre geben, auch als Gemeinde, wenn wir zusammenkommen mit den Liedern. Ja, dass wir zusammen mit unseren Brüdern und Schwestern Gott die Ehre geben. So wie das die Jünger dort auch gemacht haben. Und hier merken wir, dass wir eine riesige Schwierigkeit haben. Oder zumindest ich habe die. Nämlich, dass wir in einer Welt leben, die sehr stark betont, was ich immer gut kann. Ich habe das gut und wegen dem ist dieses dann auch gut. Unsere Stärke steht im Fokus. Schwächen sind schlecht. Ja, man redet auch gar nicht mehr von Schwächen. Man redet vielleicht viel mehr davon, wo du noch grosses Potenzial hast. Ja, wir betonen alles, was wir gut können. Und so vielleicht auch in den Gemeinden. Auch wir Christen betonen häufig das, was wir gut können. Und vielleicht ist es der Start, auch hier wieder neu zu merken und zu lernen, dass es nicht darum geht, was wir können, sondern dass es um Gott geht. Und eigentlich wüssten wir es ja auch, dass Gott eben nicht die Starken braucht, sondern die Leute, die schwach sind. So schreibt der Paulus im 2. Korintherbrief: Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. So wäre es doch cool, wenn wir vielleicht eine Gemeinde wären, eine Gemeinschaft sind von Leuten, die anfangen, nicht auf das zu bauen, was wir können, wo wir selber herüberkommen, sondern auf das zu bauen, wo Jesus kann. Dass wir uns unserer Schwäche bewusst sind und gleich Gott Grosses zutrauen. Ja, dass wir aber auch für unser persönliches Leben Gott zutrauen, dass er unser Herz sieht und sieht, wo du, wo ich, wo wir unsere Knörze haben. Ja, dass wir ihm zutrauen, dass er sieht, wo ich dran bin und was mir schwerfällt, ihm wirklich alle Ehre zu geben. Ihm wirklich alles herzugeben und den Lobpreis zu geben, der ihm zusteht. Ja, es wäre doch schön, wenn wir alle dürfen leben, dass 2. Korinther 12, Vers 9 Wirklichkeit wird. Auch unserer Gemeinde. Zum Schluss will ich die 3 Punkte noch mal kurz zusammenfassen. Erstens, Jesus ist der Messias. Er hat den Anspruch, dass er der ist, der von Gott gesandt ist, dass er Gottes Sohn ist und dass ihm wegen dem wirklich alle Lobpreis und alle Ehre gebührt. Und hier stellt sich die Frage, bist du bereit, ihn reinzulassen in dein ganzes Leben? Geht es im ersten Punkt um das Reinlassen, so geht es im zweiten Punkt um das Weglassen. Ja, es geht darum, dass wir an Jesus alle Ehre geben, weil sie ihm gebührt, weil sie ihm zusteht, weil er eben der Messias ist. Dass wir alles weglassen, was nicht dem Zweck dient, ihm alle Ehre zu geben. Dass wir ihm alles unterordnen. Also wenn wir Jesus reingelassen haben, dass das bedeutet, dass wir Sachen weglassen in unserem Leben. Und drittens, dass wir dann einsteigen in Lobpreis. Und dass wir dort dürfen wissen, dass wir nicht das aus uns selber müssen können, sondern dass Gott uns dort, wo wir Mühe haben, dort, was schwierig ist für uns, dass er uns dort helfen will, besonders dort. Und dass wir zu ihm unserer Schwachheit kommen können. So wie wir hoffentlich schon bald wieder zusammen einsteigen in Lobpreis als Gemeinde, wenn wir zusammenkommen mit Lieder und Gebet. So möchte ich gleich auch jetzt eine Zeit machen, wo wir Gott anbeten wollen. Und zwar mit dem Vater unser. Du kannst es bei dir daheim mitbeten. Laut, auch wenn es vielleicht komisch ist, aber so steigen wir gemeinsam ein, den Lobpreis, und tun Gott alle Ehre geben. Du bist herzlich eingeladen, jetzt mitzubeten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.